Guten Abend, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, liebe Kinder, liebe Glaubensgeschwister. Wir freuen uns sehr, dass heute Abend wieder so viele zu unserer Einladung gefolgt sind zu dem heutigen Vortrag. Wir haben ja eingeladen zu drei Vorträgen, die am Donnerstag begonnen haben, zu dem Gesamtthema: Ist der Schöpfungsbericht noch aktuell? Ein Thema, was schon immer diskutiert worden ist und auch in diesen Tagen natürlich. Und deshalb ist es ganz gut, und das ist auch unser Anliegen dabei, etwas weiterzugeben von dem, was Gott in seinem Wort darüber sagt. Und so haben wir in den letzten beiden Tagen in den Vorträgen etwas gehört aus dem Bericht Gottes über die Schöpfung, die Schöpfungswoche am Donnerstag, indem wir die große Allmacht Gottes gesehen haben, der alles das, was wir sehen können, erschaffen hat, geschaffen hat. Ein wunderbarer Gedanke, denn Gott stellt sich in seinem Wort, in seiner Schöpfung dadurch uns selbst vor. Wir haben gestern Abend etwas gehört über das Leben in Eden, also diesen Garten, den Gott gepflanzt hat und den Menschen hineingesetzt hat, und was der Mensch dort getan hat, wie er gelebt hat, wie er aber auch versagt hat, und dass durch den Sündenfall die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber wir haben auch gestern Abend gesehen, dass Gott uns nicht ohne Hoffnung gelassen hat, sondern dass wir auch dort schon in diesem Abschnitt etwas sehen können, dass Gott nämlich darauf hinweist, dass er einmal seinen Sohn senden wird, Jesus Christus, damit Menschen wie wir zu Gott kommen können, wenn wir dann das Gnadenangebot Gottes in Christus annehmen, sein Werk annehmen, dann dürfen auch wir eben befreit sein von dem, was Sünde bedeutet, für die Ewigkeit bereit zu sein. Nun, heute Abend haben wir den dritten und letzten Abend, und die Überschrift des Vortrags steht schon oben drüber: Frag doch die Tiere. Klingt ein bisschen außergewöhnlich, aber wenn wir uns vergewissern, dass es darum geht, das werden wir heute noch hören mit Multimedia-Unterstützung, dass wenn wir Menschen Tiere fragen könnten, was würden sie uns denn dann sagen? Was würden sie uns sagen, ob sie von einem genialen Schöpfer erschaffen wurden, mit all den Anlagen und Fähigkeiten, die Tiere haben, die wir oft gar nicht sehen, auch vielleicht im Biologieunterricht nie gehört haben? Oder würden sie sagen, das ist alles Zufall gewesen, wie ich erschaffen worden bin für den Bereich, in dem ich lebe? Nun, wir werden heute Abend sicher anhand von dem, was wir sehen, naturwissenschaftlich etwas hören, aber wir werden auch eben die Bezugspunkte zur Bibel sehen. Als Referent für diese Vorträge haben wir Stefan Drücke gewinnen können. Stefan Drücke ist, für die, die ihn noch nicht kennen, er war schon mal hier im November 2016, wo es um das Thema Bibel und Bibelentstehung gegangen ist. Er ist Leiter des Schöpfungs- und Bibelmuseums in Wuppertal. Er ist promovierter Naturwissenschaftler und er hat an vielen Bereichen auch in Ausgrabungen mitgewirkt. Er hat also profundes Wissen, uns etwas darüber zu berichten, um was es geht in der Frage der Schöpfung in Verbindung eben mit dem, was wir in der Bibel erfahren davon. Und das ist unser Anliegen auch heute Abend, dass wir alle ein Stück von dem erfahren, was Gott in die Schöpfung gelegt hat und was er eben auch uns in seinem Wort darüber mitteilt. Bevor wir beginnen mit dem Vortrag, noch drei organisatorische Hinweise. Diese Vorträge werden alle aufgezeichnet und Sie können sie dann auch auf unserer Homepage www.christeninneuenstein.de abrufen, runterladen. Die beiden Vorabende sind auch schon dort auf der Homepage verfügbar. Wer also nachhören möchte oder vielleicht Bekannten oder Verwandten etwas weitergeben möchte, kann das dort tun. Wir haben draußen einen Büchertisch aufgebaut. Also wenn wir nachher rausgehen, können Sie auf der linken Seite den Büchertisch, und bitten Sie auch, sich daran zu bedienen. Es sind Bücher, die zu dem Thema passen, aber eben auch sonstige christliche Literatur und eben auch Kalender schon für das neue Jahr. Und wenn Sie sich im Rahmen des heutigen Vortrags Fragen ergeben, dann sind wir gerne natürlich bereit, auch darauf zu antworten, insbesondere Dr. Drücke. Aber bitten Sie einfach, die Fragen am Ende oder nach Abschluss des Vortrags zu stellen. Dann haben wir Zeit, darüber zu reden und die Fragen können dann auch im persönlichen Gespräch mit Dr. Drücke gestellt werden. Ja, bevor wir beginnen, möchte ich noch gerne mit Ihnen zusammen beten. Und ich bitte Sie einfach, wenn Sie können, aufzustehen. Unser Gott und Vater, wir dürfen dir erneut heute Abend danken dafür, dass du uns Gelegenheit gibst, etwas aus deinem Wort, etwas von dir über die Schöpfung zu erfahren. Wir danken dir, dass du Gnade geschenkt hast zu den Vorträgen, die wir schon gehört haben. Wir danken dir aber besonders dafür, dass wir anhand all dem, was wir sehen und hören durften, dass wir erkennen können, dass du Gott und dass du Schöpfer Gott bist. Wir danken dir aber auch, dass wir darin schon sehen können, dass du einen Plan hattest, Menschen, die in Sünde gefallen waren, zu erretten. Dass du nämlich deinen eingeborenen Sohn senden wolltest und gesandt hast auf diese Erde. Und dass er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und dass wir so auch den Weg zu dir finden können. Alle die, die an dich und an den Herrn Jesus und sein Werk geglaubt haben, dürfen wissen, dass du ihr himmlischer Vater bist. Und so befehlen wir in deine Hände auch den heutigen Abend an. Du wolltest dein Wort uns schenken, so dass wir es verstehen können und auch etwas mitnehmen können. Du wolltest unsere Herzen bereit machen dazu, dass wir auch dies aufnehmen. Du wolltest uns bewahren, auch vor allem Störenden von außen und von innen. So legen wir alles in deine Hände. Wir rechnen mit deinem Segen und wir danken dir für den Abend, den du uns schenken willst. Amen. Amen.
Ja, das Thema heute Abend ist ja schon genannt worden. Frage doch die Tiere. Man sieht hier diesen gemütlich im Wasser liegenden Fischotter. Diesen Vers an sich, den habe ich mir geliehen. Und zwar aus einem Vers, der in der Bibel steht. Im Buch Hiob wird nämlich genau diese Frage gestellt und den Bibelvers, den ich vorlese, habe ich auch oben an die Wand geworfen, weil ich jetzt gar nicht wusste, wie hell oder wie dunkel es wird. Und da lesen wir in Hiob 12 einen ganz, ganz interessanten Vers. Da ist es in Hiob 12, Vers 7, aber frage doch das Vieh und es wird es dich lehren. Und die Vögel des Himmels, und sie werden es dir kundtun. Oder rede zu der Erde, und sie wird es dich lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Also daher kommt diese Überschrift, frage doch die Tiere. Frage doch die Tiere an Land, frage die Vögel, frage die Fische. Was werden sie dir erzählen, wo sie herkommen? Was werden sie dir erzählen über einen Schöpfergott? Und das soll das Thema heute Abend sein, dass ich jeweils ein Tier vorstelle, was im Wasser lebt, ein, zwei Tiere, wir uns angucken, die in der Luft leben und natürlich auch ein, zwei Tiere, die an Land leben. Dass ich jeweils so ein paar Besonderheiten vorstelle, und dass man sich schlussendlich die Frage stellen kann und muss, ist das alles durch Zufall entstanden oder gibt es vielleicht einen Schöpfer, der das gemacht hat? Es gab einen großen Spötter, Voltaire, der einmal gesagt hat, in 30 Jahren liest kein vernünftiger Mensch mehr die Bibel. Er hat sich schwer geirrt, denn ungefähr 30 Jahre nach seinem Tod entstand in seinem ehemaligen Wohnhaus die größte Bibeldruckerei Europas. So kann man sich irren. Aber er hat etwas Interessantes gesagt über die Natur. Er hat gesagt, die gesamte Natur schreit laut, dass es eine höchste Intelligenz gibt. Also dieser französische Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, der gleichzeitig sich über das Wort Gottes lächerlich gemacht hat, er musste doch zugeben, wenn wir uns die Natur angucken, dann sieht das Ganze aus, als gibt es eine hohe Intelligenz, die das gemacht hat. Er nannte diese Intelligenz natürlich nicht Gott, denn Gott lehnte er ab. Er wusste nicht genau, was es war. Aber wir haben einen kleinen, aber dieser Mann sagt schon, durch Zufall kann es nicht so ohne weiteres entstanden sein. Wir machen zuerst einen kleinen Blick, einen kleinen Ausflug in die Luft. Und was wir hier dort sehen, das sind zwei Tukans, Männchen und Weibchen. Man kann rein äußerlich kaum erkennen, wer es wer. Aber man sieht, wie die beiden hier zusammengekommen sind, wie sie die Schnäbel ineinander stecken und wie sie dort ein klein wenig miteinander spielen. Im Endeffekt wie so eine kleine Hochzeitsreise. Das ist eigentlich das, was man hier sieht, dort in Costa Rica aufgenommen. Dass man zwei von ihnen gleichzeitig sieht, ist relativ selten. Und dass sie dann ein solches Spiel praktizieren, was ungefähr 1 bis 2 Stunden dauert, ist noch seltener. Aber hier sieht man, wie das funktioniert. Der eine steckt den Schnabel in den Schnabel des anderen und so kommen sie miteinander in Kontakt. Oder hier sehen wir einen Schwefeltyrann. Das ist eine Art Sperling. Dieser Vogel ist so wahnsinnig schnell, der kann eine Fledermaus im Flug fangen. Man kann sich kaum vorstellen, was das bedeutet, denn eine Fledermaus ist natürlich ein fliegendes Tier, das sehr, sehr sensibel auf Hindernisse ist. Ja, man hat mal eine Höhle genommen und hat dort Nylonschnüre gespannt, im Abstand von ungefähr 25 Zentimeter. Und die Nylonschnüre, die waren gerade mal 0,5 Millimeter stark. Und man hat hungrige Fledermäuse auf Jagd geschickt und die haben nicht eine einzige Nylonschnur berührt. So perfekt ist ihr Echolotsystem. Und trotzdem schafft es dieser Vogel, der ist sehr leicht, der wiegt nur 65 Gramm. Mit ausgestreckten Flügeln ist er ungefähr so groß wie ein DIN A3 Blatt. Schafft er das aber, weil er so extrem wendig ist, eine Fledermaus im Flug zu fangen. Hier sitzt ein Feind, ein paar Meter ihm gegenüber. Und man sieht, wie er sich aufrichtet und wie er oben seinen gelben Kamm aufrichtet, um sich eben noch größer zu machen, um den Feind in die Flucht zu treiben. Auf dem nächsten Bild sieht man einen total anderen Vogel, der auch um einiges größer ist, einen amerikanischen Schlangenhalsvogel. Das ist ein Wasservogel, vielleicht so ähnlich wie ein Kormoran. Der ist erheblich schwerer, der wiegt ungefähr 1,1 Kilogramm. Er ist auch 2 bis 3 Mal so groß wie dieser Sperling, den wir eben sahen. Aber er ist deswegen so schwer, weil er die meiste Zeit, wenn er im Wasser ist, unter Wasser ist. Das Einzige, was aus dem Wasser herausguckt, das ist im Endeffekt sein langer Hals mit dem Kopf obendran. Man hat jedes Mal das Gefühl, da schwimmt irgend so eine Schlange, weil man nur diesen Hals und den Kopf sieht und mehr nicht von diesem Vogel. Das Interessante aber bei diesen Vögeln ist, und das trifft für alle Vögel zu, das sind zum einen ihre extrem guten Augen und auf der anderen Seite die Fähigkeit des Fliegens. Denn wenn man sich so einen Vogel anguckt, dann sieht man, dass im Endeffekt die Muskulatur dieses Vogels, die sitzt in erster Linie hier unten und hier oben auf dem Oberkörper dieses Vogels, auf dem Rücken, haben wir keine Muskelpakete. Und das bringt natürlich ein riesiges Problem mit sich. Denn wenn ein Muskel hier unten sitzt und er setzt hier oben an, dann kann er den Flügel nach unten ziehen. Aber um den Flügel wieder nach oben ziehen zu können, müsste eigentlich noch ein Muskelpaket hier oben sein. Das wäre natürlich theoretisch möglich, brächte aber dem Vogel ein riesiges Problem, denn er hätte 2 Schwerpunkte. Das heißt, er hätte Mühe, einen austarierten Flug zu praktizieren. Deswegen sitzt die gesamte Muskulatur, die gesamte Flugmuskulatur sitzt im Endeffekt hier unten im Schwerpunkt dieses Vogels. Damit das trotzdem funktioniert, benötigt der Vogel einen Trick. Ich habe auf dem nächsten Bild einmal die Muskulatur eingemalt, die es gibt. Und man sieht, wir haben hier 2 große Muskelpakete, die ansetzen. Der eine Muskel, der zieht den Flügel nach unten. Und der andere Muskel, der zieht den Flügel nach oben. Aber noch einmal, das Problem ist gar nicht so trivial. Denn wie soll ich diesen Flügel, wenn der Muskel hier unten sitzt, nach oben ziehen? Dafür muss ich die Kraft umlenken. Und das passiert hier. Jeder, der ein klein wenig Ahnung von Technik hat, der weiß, wir nehmen dafür heutzutage eine Rolle. Eine Rolle gibt es natürlich nicht bei einem Vogel. Der Vogel hat etwas Ähnliches. Er hat hier oben im Schulterblatt ein Loch, was andere Tiere nicht haben. Und durch dieses Loch, hier sieht man das, wird dieser Muskel umgelenkt. So haben wir also den kleinen Minorflugmuskel, der zieht den Flügel nach oben, dafür braucht man nicht so viel Kraft, aber die Kraft wird hier umgelenkt. Das heißt, die Kraft, die hier nach unten zieht, geht sozusagen durch diese Öffnung, ich sag mal über diese Rolle, greift hier oben an und wenn der Muskel nach unten geht, dann geht der Flügel nach oben. Und der große, starke Flugmuskel major, pectoralis major, ist eben noch größer und kräftiger, greift direkt hier unten an und zieht diesen Flügel nach unten. Das haben keine Reptilien. Heutzutage lernen die Schüler im Biologieunterricht und manchmal sogar im Religionsunterricht, auch wenn es da nichts zu suchen hat, dass im Endeffekt die Vögel von den Reptilien, von den Dinosauriern abstammen. Das kann man alles wunderbar und einfach behaupten und sagen. Man kann auch schöne Bildchen zeigen, aber in Wirklichkeit gibt es riesige Probleme, denn eine solche Öffnung im Schulterblatt finden wir bei Reptilien nicht. Ein Vogel müsste sofort diese Öffnung haben, sonst wäre ein Vogel nicht flugfähig. Das heißt, es gibt gewaltige Probleme, wenn ich mal eben erklären möchte, dass ein Vogel von den zum Beispiel Dinosauriern oder von mir aus auch von anderen Reptilien abstammt. Das ist nur mal so eine Kleinigkeit, die uns aber zeigt, wie genial das Ganze ist. Und wenn das nicht funktionieren würde, würde der Vogel an sich nicht funktionieren. Und es ist egal, ob der Vogel klein oder ob der Vogel groß ist. Die Muskulatur sitzt immer mehr oder weniger im Bauch des Vogels, immer unten für einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und deswegen kann der seinen Körper mal leicht, mal schwerer, wunderbar beim Flug austarieren. Wir wechseln dieses Thema und kommen zu einem anderen Vogel, das ist der rosa Löffler. Und man kann sich die Frage stellen, warum hat dieser Vogel so einen breiten Schnabel? Es gibt ja wahrscheinlich Schöneres, als mit so einem Löffel andauernd rumzufliegen. Nun, dieser Löffel an sich ist etwas extrem Geniales, denn in diesem Löffel sitzen Sensoren. Und mit diesen Sensoren ist dieser Vogel in der Lage, Bewegung im Schlamm zu ertasten. So, diese Sensoren sind so etwas von genial, dass der Vogel nicht nur merkt, ob vielleicht 10 cm unter seinem Schnabel sich irgendein kleines Meerestier bewegt, sondern er kann das auch noch messen, wenn dieses Tier einige Meter weit entfernt ist. Das heißt, der Schnabel ist deswegen so groß, hat deswegen eine so große Fläche, damit sehr viele Sensoren angebracht werden können. Und diese Sensoren dienen dazu, dass er im Endeffekt sehr sorgfältig orten kann, wo befindet sich etwas, was ich fressen kann. Und das ist schon etwas Geniales, was man in der Tierwelt findet. Und man muss sich auch hier die Frage stellen, woher kommt so etwas? Ich habe mal Komodo-Warane beobachtet auf den Komodo-Inseln bei Indonesien. Die haben in ihrem Speichel sehr viele Bakterienstämme und auch andere Giftstoffe. Und wenn die irgendeine Kuh beißen oder ein anderes Tier, dann legen die sich erstmal in aller Ruhe zurück. Ein solches Tier kann dann auch ungefähr sich 1 bis 2 Kilometer entfernen, dann stirbt dieses Tier. Und wenn das Tier gestorben ist, dann riecht der Komodo-Waran, wo dieses Tier ist und findet auf den kürzesten Weg eine Kuh, die 2 Kilometer weit entfernt ist. Chemiker haben dort einen Gaschromatographen aufgebaut und sie konnten nichts und gar nichts nachweisen. Man hat die Kuh genommen und schnell 500 Meter weiter nach rechts verschoben. Sofort hat der Komodo-Waran seine Richtung verändert. Das heißt, er ist in der Lage, einzelne Moleküle zu schmecken oder zu riechen, wie man es nennen mag, über seine gespaltene Zunge, weil er dort hochsensible Sensoren besitzt. Und so besitzt auch dieser Vogel hochsensible Sensoren, sogenannte Tasthaare. Er muss den Schnabel nur ein klein wenig ins Wasser hineintunken, um dann eben im Endeffekt diese Kleinstbewegungen wahrzunehmen. Wieder etwas Geniales aus der Tierwelt. Eine andere Seite, und da möchte ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, ich kann das ja nur anschneiden, sonst würde ich Stunden brauchen im Endeffekt, um über diese einzelnen Tiere ausführlich zu referieren, das sind die Augen der Vögel. Ja, wenn man von solchen Ausnahmen mal absieht, wie dieser Löffler oder wie einige andere Vögel, suchen die Vögel in der Regel ihre Nahrung mit ihrem Sehsinn. Und sie sind dazu manchmal in der Lage, aus Kilometer Entfernung millimeterkleine Insekten zu sehen. Das ist schon etwas Gewaltiges. Das würden wir mit unserem Auge nicht hinbekommen. Man merkt aber auch, dass die Augen der Vögel relativ groß sind im Verhältnis zu ihrem doch relativ kleinen Kopf. Wir werden gleich am Ende sehen, nach diesen Vögeln, dass es Insekten gibt wie die Libellen, die haben noch größere Augen im Verhältnis zu ihrem Kopf. Diese Augen sind jeweils fantastisch ausgeprägt und ausgerichtet und es gibt sehr viele Spezialanpassungen, wie ich das dort unten auch hingeschrieben habe. Noch einmal, ich habe das gestern und vorgestern erklärt, wir gehen davon aus, dass Gott verschiedene Schöpfungsgruppen gemacht hat. Aber in diesen Schöpfungsgruppen gibt es Varianten. Das heißt, wir haben von mir aus die Schöpfungsgruppe der Seevögel. Wir haben von mir aus die Schöpfungsgruppe der Greifvögel. Oder vielleicht auch die Schöpfungsgruppe der nachtaktiven Vögel wie Eulen und Uhus und so weiter. Sie sind alle hochspezialisiert und unter diesen Spezialisierungen gibt es auch noch verschiedene Varianten. Das heißt, Variationen in die Breite lässt die Bibel zu. Aber dass von einer Schöpfungsgruppe durch Zufall eine neue Schöpfungsgruppe entsteht, das lehnt die Bibel kategorisch ab. Das heißt, dass aus einem Reptil ein Vogel wird, dass ein Reptil völlig neue Informationen bekommt, nämlich baue einen Flügel, dass so etwas durch Zufall entsteht, da sagt die Bibel, das ist völlig unmöglich. Aber dass wir in den einzelnen Gruppen Varianten haben, das ist etwas, was die Bibel zulässt und was nötig ist für das Überleben der Tiere. Hier sehen wir einen Kanadareiher. Und was typisch ist für einen solchen Vogel, der auch Fressfeinde auf dem Boden hat. Das heißt, dieser Vogel selbst lebt sehr viel auf dem Boden und meistens in Sumpfgebieten, wo es Tiere gibt, die nicht ganz so freundlich zu ihm sind, hat er seine Augen in der Regel an der Seite angebracht. Sie zeigen direkt nach rechts und nach links. Er kann also gleichzeitig sehen, was passiert rechts und links von mir. Das ist manchmal notwendig, um zu überleben, wenn ein Fressfeind kommt. Das heißt, er kann insgesamt einen 360-Rundumblick erzeugen. Das liegt eben nochmal daran, dass die Augen an der Seite sind, ein klein wenig rausgewölbt sind und er hat deswegen nahezu einen kompletten Rundumblick. Wenn er also nach vorne guckt, sieht er, wer sich von der Seite nähert. Das ist schon etwas Geniales. Sie können damit in jede Richtung sehen, Sie können Ihre Feinde schneller lokalisieren. Aber das Problem ist natürlich, dass sich die beiden Sehfelder des Auges nicht überschneiden. Er hat also schon Mühe, im Endeffekt dreidimensional zu gucken. Nun, er kann das ausgleichen durch bestimmte, sag mal, Rechenoperationen, die er in seinem Gehirn durchführt. Und er kann sogar den Brechungsindex des Wassers berechnen und weiß deswegen genau, wo der Fisch schwimmt und findet ihn auch sehr sicher, wenn er zugreift. Das ist schon etwas Geniales, dass diese Feinde, Vögel Feinde haben, sieht man hier auf dem nächsten Bild. Der Vogel ist angewiesen, die Fische zu fangen. Er möchte aber nicht gerade selbst als Futter des Krokodils enden. Und deswegen sind solche Augen absolut notwendig. Bei einer anderen Vogelgruppenart sind die Augen ganz anders angeordnet. Wir sehen hier einen Greifvogel, im Endeffekt einen Weißkopfseeadler, eines der fantastischen Tiere überhaupt, was hier auf einem Hochspannungsmasten im Endeffekt sitzt. Man sieht, dass diese Augen ganz anders angeordnet sind. Er hat auch keinen 360-Grad-Rundumblick, sondern die Augen gehen beide mehr nach vorne. Er kann also tatsächlich das Seefeld überlappen. Er kann dreidimensional gucken. Die Augen an sich sind genial und er guckt immer etwas unfreundlich. Da kann der arme Kerl nichts zu. Das liegt daran, dass er extra ein paar Haare hier oben über dem Auge hat, die sorgen dafür, dass wenn zu viel Sonnenlicht da ist, dass die hochempfindliche Netzhaut nicht verbrannt wird im Endeffekt durch das Sonnenlicht. Warum ist das der Fall? Hier sieht man die Vergrößerung, weil er ein Fernglas im Auge hat. Das heißt, er hat in seiner Linse im Endeffekt noch ein kleines Fernglas eingebaut und dadurch gibt es einen Teil des Blickfeldes, wodurch die Objekte vergrößert werden. Deswegen ist er in der Lage, aus vielen Kilometern Höhe im Endeffekt eine Maus zu sehen, die irgendwo da unten durchs Gras läuft. Damit hat dieser Seeadler überhaupt kein Problem mit. Die Anatomie der Federn, was ich gerade sagte, bilden einen Sonnenschutz. Denn sie haben 7-mal mehr Sehzellen als unser menschliches Auge. Wir merken schon, wie das schädlich für unser Auge ist, wenn wir mal zu sehr in Sonnenlicht hineingucken. Jetzt haben wir einen Vogel, dessen Augen sind 7-mal so empfindlich wie unsere Augen. Und damit jetzt nicht zu viel störendes Licht von oben in das Auge hineinfällt, aufgrund des Standes der Sonne, hat er eben diese Haare hier oben drüber, die dieses Sonnenlicht ein klein wenig abhalten. Und deswegen guckt er anscheinend immer etwas grimmig. Obwohl das eigentlich wahrscheinlich genauso fröhlich ist wie jeder andere Vogel auch, besonders dann, wenn er eine Maus geschlagen hat. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Vögeln, da sind die Augen total anders, da sitzen sie zentral vorne im Gesicht. Ein solches Beispiel habe ich hier, einen Streifen Kauz in Texas fotografiert. Man sieht schon, wie fantastisch diese Tarnung ist im Endeffekt. Es gibt ähnliche Vögel, die sitzen in der Regel auf dem Ende eines Astes und die verschmelzen mit dem Ast zu einem Objekt, sodass man bald 20-mal hingucken muss, um zu sehen, dass da ein Vogel sitzt. Man sieht aber auch hier schon, wie perfekt diese Tarnung ist. Man sieht aber auch, dass die Augen vollkommen anders angeordnet sind, nämlich beide nach vorne zeigen. Dadurch überschneiden sich diese beiden Augen total und ich habe ein absolutes dreidimensionales Sehbild und kann sehr gut Entfernungen berechnen und bestimmen und das sogar bei sehr wenig Licht. Ich kann aber nicht dummerweise jetzt nicht sehen, was passiert von hinten. Das ist für diesen Vogel überhaupt kein Problem. Auch das hat er gelöst durch eine geniale Art und Weise, nämlich die Beweglichkeit im Hals. Im Gegensatz zu den Beutetieren, die vom 360-Grad-Blick profitieren, haben Eulen ihre Augen nebeneinander an der Vorderseite des Kopfes. Ihr räumliches Sehvermögen ist sehr stark. Damit sie aber auch problemlos nach hinten gucken können, können sie ihren Kopf um 270 Grad drehen. Kann ich nicht vormachen, höchstens einmal, nie mehr wieder. Ja, so können die zum Beispiel nach rechts schauen, obwohl die ihren Hals nach links gedreht haben. Das ist für uns natürlich vollkommen unmöglich. Also man merkt, wie genial der Schöpfer das ist und wie er im Endeffekt die Tiere mit ihren speziellen Fähigkeiten so ausgerüstet haben, dass sie auch wirklich sehr gut überleben können. Man kann natürlich alles sagen, das ist Zufall, das haben die Tiere im Laufe der Jahrmillionen gelernt. Aber da muss man schon die Frage beantworten können, wie kann man so etwas lernen? Ja, man kann Dinge, die man erlernt, die kann man nicht in seinen genetischen Code zurückschreiben. Also wenn die nächste Mathearbeit wieder 6 ist, dann kannst du nicht nach Hause kommen und sagst deinem Vater, hör mal, wenn du mal besser aufgepasst hättest und mir die Matheformeln vererbt hättest, hätte ich jetzt eine 1 geschrieben. Erlernte Dinge können wir nicht in unseren genetischen Code zurückschreiben. So einfach geht Evolution nicht, sondern wir brauchen Veränderungen im Erbgut. Und wenn diese Veränderungen da sind, dann bewirken sie vielleicht etwas Gutes. Alle Veränderungen, die wir heutzutage kennen, bewirken in der Regel etwas Schlechtes. Mutanten, so nennt man so etwas, Veränderungen im Erbgut, bringen in der Regel Nachteile mit sich. Nun, man kriegt einen schönen Einblick davon. Hier ist noch eine interessante Sache. Hier sieht man nochmal das Auge, wie das aufgebaut ist. Und vielleicht weiß man, dass wir Zäpfchen haben und wir haben Stäbchen. Und die einen sorgen dafür, dass wir hell-dunkel sehen können und die Zapfen sorgen dafür, dass wir im Endeffekt auch farblich sehen können. Wir haben deswegen rote, grüne und blaue Zapfen und können damit sämtliche Farben erzeugen, die es gibt. Von den Vögeln wissen wir allerdings heute, dass sie noch einen vierten Zapfen besitzen und der ist in der Lage, ultraviolettes Licht zu sehen. Man kann sich fragen, was ist daran so wichtig, dass man ultraviolettes Licht sieht? Für die Vögel ist das immens wichtig. Sie können deswegen bei Dämmerlicht sehr gut sehen. Und vor alledem ist der Urin eines Tieres phosphoreszieren. Das heißt also, wenn ich ein UV-empfindliches Auge habe, dann kann man den Urin eines Tieres und auch von anderen Lebewesen, kann man im Endeffekt mit seinem Auge sehr gut sehen. Das heißt, wenn so ein Adler in ein paar tausend Metern Höhe sich über der Erde bewegt, dann kann er schon die Urinspur einer Maus sehen und weiß, es lohnt sich dort zu jagen. Da sind Tiere, die im Augenblick auch lebend sind. Und das ist also ein weiterer Vorteil, den diese Vögel haben. Sie können sogar aus der Ferne erkennen, ob die Früchte reif sind oder nicht. Was da ist von mir aus ein Baum mit Vogelbeeren. Da können die schon aus einem Kilometer Entfernung sehen, es lohnt sich dahin zu fliegen. Da sind reife Vogelbeeren, weil aufgrund des ultravioletten Lichtes die Farbe, ob das Obst nun reif ist oder nicht ist, ein klein wenig anders im UV-Bild erscheint. Das heißt, sie besitzen geniale Hilfen. So etwas finden wir sonst in der Tierwelt nicht. All diese Dinge besitzen diese Gruppe der Vögel. Und ich kann verstehen, dass Gott hier zu Hiob sagt in Vers 12, ich habe das ja eben gelesen, und frage die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. Was werden sie dir kundtun? Wer würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Es sind nur ein paar ganz wenige Beispiele aus dieser Tiergruppe, aber die uns schon zeigen, wie genial das Ganze gemacht ist. Hier sieht man eine Möwe im Sturzflug, die ungefähr aus 800 Meter Höhe senkrecht nach unten schießt und man glaubt es kaum, tatsächlich den Fisch dabei fängt, der gerade dort unter ihr im Wasser ist. Das heißt, sie sieht den Fisch und die weiß genau, wo dieser Fisch in ungefähr einer Sekunde sein wird. Das ist die Zeit, die sie ungefähr benötigt, um von ihrer Höhe senkrecht dort ins Wasser zu schießen, ohne sich noch das Genick zu brechen. Ja, wenn wir aus dieser Höhe ins Wasser fallen, ist das nicht ganz so prickelnd. Ein anderes Tier mit fantastischen Augen zum Schluss in dieser Fluggruppe, das sind die Libellen. Und man sieht hier diese beiden Augen der Libelle und dass diese beiden Augen ungefähr die Hälfte des ganzen Kopfes ausmachen. Das liegt daran, dass diese Libellen nicht Linsenaugen haben, wie wir das haben, sondern sogenannte Facettenaugen. Facettenaugen sind Augen, die bestehen aus ganz vielen kleinen Minilinsen. Hier sieht man das Tier etwas vergrößert. Man sieht im Endeffekt bei einer Stubenfliege hier das linke, das rechte Auge, Man sieht hier die einzelnen Facetten, das heißt die einzelnen Linsen eines solchen Auges. Eine Stubenfliege hat vielleicht 300, 400, 500 Einzellinsen pro Auge. Eine Biene kommt ungefähr auf 3000 Linsen pro Auge. Die Libelle kommt sage und schreibe auf 24.000 Linsen pro Auge. Man kann sich fragen, was das soll. Jeder, der eine Spiegelreflexkamera hat, der weiß das. Wenn ich eine große Linsenöffnung habe, brauche ich wenig Licht, aber ich habe keine Tiefenschärfe. Ich habe einen Punkt, der ist scharf, alles andere ist unscharf auf dem Bild. Wenn ich dagegen eine ganz kleine Blendenöffnung habe, also eine große Blendenzahl, habe ich eine super Tiefenschärfe. Das heißt, von nah bis weit ist alles scharf auf dem Bild, aber ich brauche sehr viel Licht. So, unser Insekt hat überhaupt kein Interesse zu sehen, was passiert in 5 Kilometer Entfernung. Das möchte sehen, was passiert von 0 bis 100 Meter. Also brauchen wir eine super gute Tiefenschärfe. Deswegen haben wir ganz, ganz kleine Linsenöffnungen hier, wodurch eben das Licht hineinkommt. Aber das Problem ist, wir brauchen sehr viel Licht. Jetzt hat natürlich unsere Libelle keine Lust, da was weiß ich, mit so einer Halogentaschenlampe rumzufliegen. Und deswegen hat der Schöpfer was Geniales gemacht. Die hat 23.000 von diesen Einzelaugen. Die sind alle elektronisch miteinander verschaltet und physikalisch miteinander verschaltet. Dadurch wird die Lichtmenge addiert. Und das Ergebnis ist, dass die bei Dämmerlicht besser sehen können als wir. Das ist unvorstellbar. Aber so genial ist das Facettenauge. Jetzt machen wir einen Sprung und ich muss jetzt etwas Zeit gewinnen. Wir gucken uns ein paar Fossilien an. Ein einziges, und zwar aus der untersten Erdschicht, die es gibt, wo Fossilien drin sind, das ist das sogenannte Kambrium. Das heißt, wir sind in einer ganz, ganz tiefen unteren Schicht. Wir haben also dort die ältesten Lebewesen auf dieser Erde. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Wenn jemand mehr wissen möchte, muss er mich anschließend fragen. Dort haben wir den sogenannten Anomalocaris. Das ist das älteste Tier, was wir aufgrund der Fossilien hier auf dieser Erde kennen. Dieses Teil ist nicht ein Millimeter groß. Anomalocaris erreicht die stolze Länge bis 1,30 Meter. Und jeder kann froh sein, dass der heute nicht mehr im Baggersee rumpaddelt. Das war der größte Räuber des Kambriums. Was man von ihm gefunden hat, das ist eine absolute Ausnahme, ist eine sogenannte Konservatlagerstätte. Das sind seine Weichteile. In der Regel fossilisieren nur Knochen und Zähne. Auch das überspringe ich jetzt, ist einfach so. Man hat seine Augen gefunden. Seine Augen als Fossil. Hier sieht man dieses wunderschöne, plattgedrückte Facettenauge. Hier sieht man die elektronenmikroskopischen Vergrößerungen. Und jedes, ich sag mal, Sechseck, was man hier sieht, ist ein Auge. Die Wissenschaftler haben das ausgezählt und haben einen wahnsinnigen Schrecken gekriegt, denn das älteste Tier auf dieser Erde besitzt ungefähr 16.700 Augen pro, Linsen pro Auge. Das heißt, dieses älteste Fossil, wo ein Tier drauf ist, was wir auf dieser Erde kennen, hat die zweitbestsehendsten Augen, die es jemals im Tierreich gab. So, wenn ich jetzt noch sage, dass es Evolution gibt, dann muss ich erklären, wann so etwas entstanden ist. Denn wir haben unter dieser Schicht keine einzige Spur von Leben. Das sind die ältesten Lebewesen, die wir kennen. Und wir finden dort die zweitbestsehendsten Augen, die es jemals im Tierreich gab. Eine Veröffentlichung aus Nature, und das ist sicherlich keine christliche Zeitung, sondern sehr evolutionistisch geprägt. Trotzdem musste man dieses Ergebnis so veröffentlichen. Also wenn ein Biolehrer sagt, das Auge ist durch Zufall entstanden, frag ihn mal nach Anomalocaris. Und dann kannst du das, was in Linderbiologie drinsteht, kann man getrost vergessen. Denn heute weiß man, aufgrund des Fossilbefundes ist diese Augenreihe, die dort abgedruckt ist, absolut unmöglich. Dawkins, der große Evolutionsbiologe, der das Buch geschrieben hat, Gottes Wahn, ist doch so ehrlich und sagt, man braucht kein Mathematiker oder Physiker zu sein, um auszurechnen, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern würde, bis ein Auge sich durch rein zufälliges Drunter und Drüber zusammenfände. Trotzdem muss es gewesen sein, denn er glaubt ja an Evolution. Es ist für mich leicht, an einen Schöpfer Gott zu glauben. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Wir hatten diesen Vers am ersten Tag. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso sagt die Bibel, die Schöpfung ist sehr gut, wenn wir auch solche Bilder haben? Ja, das hier nochmal unser Kanada-Reihe von vorhin, jetzt mit einem Fisch im Maul. Wo ist die Schöpfung sehr gut, wenn ein Tier ein anderes Tier frisst? Oder wenn wir zu einem anderen Tier kommen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, der Eisbär vor einer fantastischen Mahlzeit eines Beluga-Wals, den er sich mal eben aus dem Wasser rausgeholt hat. Er isst natürlich nur das Leckerste, das ist der Blubber und die Haut. Alles andere lässt er liegen für andere Tiere, weil es da zu diesem Zeitpunkt genug Beluga-Wale gab. Das heißt, wenn es genug Futter gibt, sucht man sich das heraus, was man gerne haben möchte. Wie kann man jetzt sagen, dass alles sehr gut ist? Und ich habe das gestern erwähnt, ich will es kurz anschneiden heute nochmal, um mal eben zu zeigen, was der Unterschied zwischen Schöpfung und Evolution ist. Hier sieht man noch einmal diese Weißwale oder auch Beluga-Wale. Wenn sie weiß sind, sind es Jungtiere. Wenn sie grau sind, sind es die erwachsenen Tiere. Und hier sieht man gerade ein Jungtier, das von seiner Mutter gestillt wird. Das also im Endeffekt an den Zitzen der Mutter hängt und dort seine Nahrung bekommt, während sie weiterziehen und weiter schwimmen. Und der große Unterschied ist natürlich, dass bei der Evolution alles durch Zufall entstanden ist. Es gab zuerst einen Urknall, dadurch entstanden die Himmelskörper. Dann gibt es die chemische Evolution, das heißt aus toter Materie entsteht die erste Zelle. Und daraufhin entsteht dann durch verschiedene Prozesse eine Weiterentwicklung bis zum modernen Menschen. Das Ganze dauert, ich sag mal, von hier bis nach hier 12, mittlerweile ist man bei 15 Milliarden Jahren. und die Entstehung des Lebens setzt man vor ungefähr 500 Millionen Jahre an. Aber ich sage schon, es gibt riesige Probleme, weil urplötzlich hochentwickelte Lebensformen auftreten. Auf der anderen Seite habe ich hier die Schöpfung. Es war alles sehr schnell und alles sehr kurz. Gott hat nicht hart gearbeitet, Gott sprach und es war da. Warum kann man die beiden Dinge nicht vermengen? Dazu vielleicht noch ein kurzes Bild. Weil der Hauptunterschied zum Beispiel der Tod ist. Ja, der Tod ist für die Evolution eine Notwendigkeit. Wir haben zuerst primitive Formen. Irgendwann entwickelt sich irgendeine Form zu einer höheren Form. Dann haben wir Konkurrenzkampf um das Nahrungsangebot. Wir haben Konkurrenzkampf um die beste Gegend, wo man überleben kann. Das heißt, der Tod ist notwendig, damit nicht so hochentwickelte Lebewesen wegsterben und Platz machen für höher entwickelte Lebewesen. Und die am besten angepassten Formen überleben dann. Das heißt, wir brauchen den Tod, um Platz zu schaffen, dass das Primitivere wegstirbt für das Bessere. In der Bibel ist das genau andersrum. Am Anfang war alles sehr gut. Dann kam der Sündenfall, worüber wir gestern ein klein wenig gehört haben. Und dadurch wurde die Schöpfung verdorben. Und die Folge des Sündenfalls, dass jetzt der Tod in die Welt gekommen ist, nein, die Folge des Sündenfalls ist, so, dass jetzt der Tod in die Welt gekommen ist. Das heißt, der Tod hat nichts und gar nichts mit Schöpfung zu tun, sondern der Tod ist die Folge der Sünde, des Ungehorsams des Menschen. Man merkt, also die Bedeutung des Todes ist völlig unterschiedlich. Und deswegen ist es unmöglich, Tod oder sage ich mal anders, Evolution und Schöpfung in einen Topf zu werfen. Man kommt zu einer sogenannten theistischen Evolution. Evolution ja, aber durch Gott gesteuert. Das lässt die Bibel an keiner einzigen Stelle zu. Man muss eine Entscheidung treffen. Entweder oder. Beides ist nicht möglich. Also nochmal ganz kurz der Unterschied. Bei der Evolution gehe ich von einer Urzelle aus, die sich immer weiterentwickelt bis zur modernen Zelle, zum Beispiel des Menschen. Bei der Schöpfung gehe ich davon aus, dass Gott verschiedene Schöpfungsgruppen machte und innerhalb der Schöpfungsgruppen gibt es Varianten in die Breite, aber keine Höher- oder Weiterentwicklung. Man sieht den großen Unterschied. Das Ergebnis ist schlussendlich das Gleiche. Das heißt, die Evolution versucht, das Leben, das wir heute kennen, zu erklären, wo es herkommt. Die Schöpfung, die Bibel, erklärt uns, woher das Leben, das wir heute sehen, im Endeffekt hergekommen ist. Das heißt, der Unterschied liegt nicht hier oben, sondern der Unterschied liegt in dem Ursprung. Wir wechseln das und gehen kurz ins Meer. Und dort im Meer möchte ich eine einzige Tiergruppe vorstellen. Das sind die sogenannten Lachse. Und die Lachse sind geniale Tiere. Hier sieht man sie auf der letzten Station ihres Lebens. Die Lachse, die dort diese ungefähr 2 bis 3 Meter hohe Stromschnelle hochspringen, sind auf dem letzten Weg zu ihrem Laichplatz. Wenn sie diesen Laichplatz erreicht haben, werden sie ihren Laich ablegen und sie werden anschließend in der Regel an Ort und Stelle sterben. Einige ganz wenige Tiere haben noch genug Kraft und schaffen den ganzen Weg wieder zurück, aber das ist in der Regel die Ausnahme. Die Tiere sterben dort, damit der Laich in dem Gewässer, wo er abgelegt wird, genug Nahrung hat. Hier lässt also jemand sein Leben, damit die Nachkommen überleben können. Und das erinnert mich natürlich immer an das Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus sein Leben gelassen hat, damit ich im Endeffekt leben kann, damit ich in der Ewigkeit bei Gott in der Herrlichkeit sein kann. Ja, weil aufgrund meiner Sünden ich ewig getrennt sein müsste von Gott. Ich habe das Gericht Gottes verdient. Aber weil Gott so gnädig ist, hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, hat ihn am Kreuz von Golgatha sterben lassen. Und dort hat er ganz persönlich meine Schuld auf sich genommen. Er hat die Schuld von jedem auf sich genommen, der mit seiner Sündenschuld zu ihm gekommen ist. Also Sünde ist in den Augen Gottes etwas so Schlimmes, dass er Sünde richten muss. Und entweder richtet er sie an den Menschen oder an einem Stellvertreter für den Menschen. Aber damit Jesus Christus der Stellvertreter ist, Es ist absolut notwendig, an ihn zu glauben und ihm seine Sünden zu bekennen. Also er hat sein Leben gelassen, damit ich leben kann. Und hier sehen wir die Lachse, die anschließend ihr Leben lassen, damit der Laich überleben kann. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz schwacher Hinweis. Aber hier haben wir noch einmal diesen Lebenslauf des Laiches. Ja, der Laich, der wird also im Kiesbett abgelegt. Und dort wachsen dann innerhalb von einigen Wochen die Larven, die Alevins heran. Und wenn diese Alevins herangewachsen sind, dann nähren sie sich am Anfang noch von dem Dottersack. Das ist im Endeffekt ihre Nahrung, die sie haben. Und wenn dieser Dottersack aufgebraucht ist, dann müssen sie selbstständig nach Nahrung suchen. Sie bleiben dann noch in dem Fluss, aber bewegen sich schon ein klein wenig Richtung Mündung des Flusses. Aber sie bleiben noch in dem Fluss und fressen dort weiter und sie besiedeln völlig verschiedene Bereiche. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dann werden diese Junglachse, so nennt man sie, wenn sie herangewachsen sind, diese Pars, die werden dann zu den sogenannten Smolts und gehen ins Süßwasser. Und Sie sehen dieses dicke Fragezeichen dort. Und dieses dicke Fragezeichen bedeutet nicht, dass man nicht weiß, was ein Smolt ist. Sondern dieses dicke Fragezeichen bedeutet, wie schafft der Fisch das, von einem Süßwasserfisch in einen Salzwasserfisch sich umzuwandeln. Denn dadurch müssen dramatische anatomische Veränderungen passieren. Wenn ich Ihnen extremes Salzwasser geben würde und Sie würden das trinken, würde das über kurz oder lang zum Tod führen. Wenn ich Ihnen destilliertes Wasser geben würde und Sie würden das trinken, würde es über kurz oder lang zum Tod führen. Wir brauchen ein Wasser mit der richtigen Mineralienmenge, um überleben zu können. Das heißt, der Wechsel von einem Süßwasser zu einem Salzwasserfisch, da müssen geniale anatomische Veränderungen passieren. Sie passieren dort. Dieser Lachs lebt nun einige Jahre im Meer und frisst sich dort genug, ich sag mal, Fett und Eiweiße an. Und wenn er davon genug hat, dann schwimmt er in den Fluss zurück und wandelt sich wieder in einen Flusswasser, Süßwasserfisch um. Das heißt, wir haben nochmal eine Rückentwicklung, was geniale Prozesse sind. Und jetzt ist der Lachs so genial, dass er genau die Stelle findet, wo er selbst als Laich einmal abgelegt wurde. Bis heute weiß man nicht genau wie. Wahrscheinlich ist er in der Lage, das chemische Milieu des Flusses und des Platzes zu schmecken, wo er geboren wurde. Wie er das macht, wissen wir überhaupt nicht. Jedenfalls findet er auf Zentimeter genau diese Stelle, legt dort wieder seinen Laich ab und stirbt. Das ist allerdings nicht ganz so einfach. Denn hier sieht man die Lachse, wie sie jetzt in den Fluss aufwärts wieder schwimmen. Die sind auf dem Weg zurück, so herrlich rot. Das liegt daran, dass sie ein Eiweiß erzeugen, das eine rote Farbe besitzt. Deswegen sehen die Lachse am Ende ihres Lebens, ihres Weges so knackerot aus. Und man sieht, wie viele Tausende von Lachse hier zurückschwimmen. Aber auf dem letzten Stück, da gibt es ein kleines Hindernis. Hier sieht man, wie sie hochspringen. Und das ist so ein netter Bär, der dort wartet. Nun, man muss jetzt nicht meinen, dass der Bär mal eben jeden Lachs fängt. So einfach geht das nicht. Dieser Fisch, den hat er nicht bekommen. Der ist so genial, der manövriert sich hier zwischendurch und schwimmt hier anschließend wieder weg. Dieser arme Bär hat ungefähr 2 Stunden gebraucht, bis er einen Lachs gefangen hatte. Leider, ich musste auch 2 Stunden warten, aber dann hat es endlich geklappt. Dann hat er dieses Tier tatsächlich mit seinem Maul gefangen. Er isst natürlich nur das Beste, den Kopf und die Haut. Den Rest lässt er einfach wieder ins Wasser fallen. Es gibt ja genug Lachse und das ist dann für die Vögel oder für andere Tiere, die auch noch davon leben müssen. Hier sieht man noch einmal unseren Bären, wie er tatsächlich diesen riesigen Lachs, die kommen doch auf 70, 75 Zentimeter, hier in seinem Maul hat, nachdem er ihn gefangen hatte. Wenn es die Lachse doch schaffen, sieht man sie anschließend hier dort an ihrem Laichplatz, wo sie dann anschließend ihr Gelege legen. Daraus wachsen dann wieder die neuen Lachse und da geht der ganze Zyklus wieder los. Das heißt, dadurch wird erreicht, dass wirklich nur die kräftigsten Tiere den Laichplatz erreichen. Und damit kann man sehr sicher sein, dass die Nachkommen auch sehr kräftig sind. Also man merkt, wie genial das Ganze gemacht ist. Das heißt, das Überleben in einer gefallenen Schöpfung. Biologen müssen sich ständig ins Gedächtnis rufen, dass das, was sie sehen, nicht geplant wurde, sondern sich entwickelte, sagt ein Nobelpreisträger für Medizin. Was heißt das? Wenn ich ein solches Tier sehe, dann sieht es aus wie geschaffen, wie geplant. Wenn ich aber an Evolution glaube, dann kann das nicht sein. Dann muss es durch Zufall entstanden sein. Sieht aus wie geplant, darf aber nicht sein. Ich muss mir immer ins Gedächtnis rufen, ist ein Zufallsprodukt. Ein anderer Nobelpreisträger für Physik, der Erfinder des Lasers im Endeffekt. Ich finde eine Notwendigkeit für Gott im Universum und in meinem eigenen Leben. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Bibel haben und insbesondere das Neue Testament, obwohl für uns einige Dinge schwer verständlich sind. Was für ihn schwer zu verstehen ist, dass die Liebe Gottes so groß war, dass Gott seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gesandt hat. Ja, dass Gott seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gab, damit seine Feinde, wenn sie ihn als ihren Heiland und Retter annehmen, ewig bei Gott in der Gegenwart leben können. Da sagt er, das kann ich nicht verstehen. Was die meisten nicht verstehen, ist seine Laserphysik. Aber er sagt, ich kann diese gewaltige Liebe Gottes nicht verstehen, die so groß war, dass Gott seinen Sohn sandte. Aber Religion oder Glaube für ihn ist eine wichtige Grundlage für Forschung. Mit den Worten vom Psalm 19 ausgedrückt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. So führt wissenschaftliche Forschung zur Anbetung, denn sie offenbart etwas von den Wundern in Gottes Schöpfung. Eine gewaltige Aussage eines ganz, ganz großen Naturwissenschaftlers auf dem Gebiet der Physik. Ich komme zum letzten Beispiel. Dort habe ich zwei Tiere, einmal relativ groß und dann auch klitzeklein. Und man sieht schon an diesem wunderbaren Fußabdruck, was das sein könnte. Natürlich kein Yeti, sondern ein Eisbär. Wenn man so einen Fußabdruck sieht, sollte man sehr vorsichtig sein. Diese Tiere sind immens groß. Und ich zeige zuerst ein paar Bilder aus Churchill, Manitoba. Das ist bei der Hudson Bay in Kanada. Man kann fast sagen, am Ende der Welt. Das ist die eisbärenreichste Stadt der Welt, die es gibt. Das ist die einzige Stadt auf dieser Welt, wo es auch ein Eisbärengefängnis gibt. Man ist vielleicht erstaunt darüber, aber das gibt es tatsächlich. Denn diese Eisbären treten urplötzlich auf. Hier sieht man ein Männchen, ist ungefähr 3,50 Meter lang, 800 Kilogramm schwer. Das muss niemand meinen, mit dem kämpfe ich mal eben. Man sieht definitiv den Kürzeren. Der Eisbär war so leise, dass er urplötzlich 50 Meter vor uns stand. Nur man hat immer sein Auto dabei, man kann sich zurückziehen. Churchill ist die einzige Stadt, wo man kein Auto abschließen darf. Es ist die einzige Zufluchtsstätte, die man hat, wenn ein Eisbär kommt, sofort in ein Auto und Türen zu. Noch einmal, man hat keine Chance. Das nächste Bild zeigt übrigens auch, wie fantastisch, das kommt gleich, wie fantastisch er klettern kann. Hier sehen wir zunächst mal sein Fell. Das Faszinierende ist ja, der Eisbär ist eigentlich schwarz. Ist natürlich bitter, auf so einer riesigen Eisfläche schwarz zu sein. Ist natürlich die beste Tarnung, die man sich vorstellen kann. Deswegen will der Eisbär natürlich weiß sein. Und deswegen hat er ein Fell, das weiß aussieht. Das Fell ist deswegen weiß, weil die Haare des Eisbären hohl sind. Und es lagert sich zwischen dieser Haare Luft ein. Und diese hohlen Haare mit der eingelagerten Luft, also diese durchsichtig hohlen Haare mit der eingelagerten Luft in dem Fell, sorgen dafür, dass das Fell weiß ist. Wir sind vielleicht erstaunt, wir kennen das auch von Milch. In Milch habe ich Wasser und Fett. Das Fett ist farblos, das Wasser ist farblos. Aber weil dort Tröpfchen in Tröpfchen sozusagen vermengt sind, habe ich plötzlich eine weiße Farbe. Deswegen ist die Milch weiß. Und deswegen ist dieses Fell weiß. Und jetzt kommt das Geniale. Jetzt kommen die Sonnenstrahlen und die gelangen entweder zwischen den Haaren oder durch die Haare wie so ein Glasfaserkabel auf die schwarze Haut. Die schwarze Haut nimmt die Wärme sofort auf. Ein schwarzer Körper erwärmt sich ja viel schneller als ein weißer. Stellen Sie ein weißes, ein schwarzes Auto im Sommer auf dem Parkplatz, gehen Sie das Auto nach einer Stunde hinein, Sie merken den Unterschied. Der schwarze Körper heizt sich viel schneller auf. Die Wärme wird durch die Fettschicht in das Innere des Eisbären geleitet. Gleichzeitig kann die Wärme nicht mehr raus, weil zum einen die Fettschicht isoliert und gleichzeitig hier vorne die Haare mit der eingeschlossenen Luft. So ähnlich wie so eine Styroporplatte. Das heißt, ich habe hier eine geniale Wärmedämmung. Und wie genial das Ganze ist, sieht man auf dem nächsten Bild. Hier sieht man von mir aus so eine Neusteiner Kuh, ja, im Winter auf der Weide. Wir haben ungefähr 0 Grad bei diesem Foto. Und man sieht, dass diese Kuh alles andere ist als wärmeisolierend. Denn man sieht, wie viel Wärme sie an ihrem Oberkörper abstrahlt. Grün sind 28 Grad. Das Blaue ist das kälteste mit ungefähr 24 Grad. Das heißt, die kälteste Temperatur an dieser Kuhoberfläche sind 24 Grad. Wenn ich 0 Grad draußen habe, strahlt die dauernd 24 Grad ab. Das hält die Kuh ein paar Tage durch, hat sie nicht mehr genug Energie und ist tot. Fertig. So, jetzt gucken wir uns den Eisbären an. Fotografiert bei minus 20 Grad. Hier ist die Umgebungstemperatur, minus 20 Grad. Hier ist das Fell des Eisbären. Wir sehen, der gibt keine Wärme ab. Es ist eine geniale Wärmeisolierung, die wir dort im Endeffekt haben, die einzigartig in der Natur ist. Wer noch mitkommt, sind die Pinguine. Es funktioniert ein klein wenig anders. Die kann man eher mit so einer wandelnden Thermoskanne vergleichen. Hier funktioniert das ein klein wenig anders. Aber der Effekt ist der gleiche. Bei minus 20, bei minus 30 Grad strahlen die keine Wärme ab. Das ist natürlich auf der einen Seite auch gefährlich. Denn wenn sie laufen, schwitzen sie, weil der Körper natürlich Wärme erzeugt. Wenn ich die Wärme nicht abgeben kann, überhitze ich und bin tot. Und deswegen gibt es ein paar Stellen, wo er sie abgeben kann, nämlich über die Nase, über die Ohren, über die Augen und auch ein klein wenig über die Tatzen. Und das sind die einzig roten Stellen hier drauf. Das ist der Bereich, wo er die Wärme abgibt. Er kann also ungefähr, ich glaube, 100 Meter laufen. Und dann muss er eine Pause machen, um seine Wärme abzugeben. Es ist schlichtweg genial, wie das Ganze funktioniert. Sie können auch wunderbar schwimmen. 100 Kilometer ohne Unterbrechung. Das heißt, du musst nicht meinen, wenn ich es an Land nicht schaffe, der läuft nur mal 10 Stundenkilometer schneller als wir und das sogar auf Eis, dann springe ich ins Wasser und nix wie weg. Vergiss es, 100 Kilometer am Stück. In 4 Grad kaltem Wasser können wir ungefähr 10 Minuten überleben. Eher ein paar Stunden. Er taucht übrigens bis zu 2 Minuten. Also egal, wo du bist, musst du noch am Baum klettern. Und die gibt es natürlich in dieser Fläche in der Regel nicht, um eine Chance haben vor so einem Eisbären. Hier sieht man, wie genial sie klettern können. Es ist für ihn überhaupt kein Problem, seine 800 Kilogramm mal eben durch eine so eine kleine Felsenschlucht dorthin durchzuführen, um dann irgendwann oben anzukommen. Das Ganze absolut geräuschlos. Und das Schlimme ist, dass das Geruchsorgan des Eisbären viel besser ist als die anderen Sinnesorgane, die er hat. Das heißt, er hat uns schon gerochen, bevor wir ihn überhaupt gesehen haben. Und meistens sogar, bevor er uns gesehen hat. Nun, was macht man jetzt in Churchill, wenn solche Eisbären ankommen? Man steckt sie ins Gefängnis. Man versucht natürlich, sie zuerst aus der Stadt zu vertreiben. Und wenn das nicht gelingt, dann nimmt man einen solchen Anhänger. Hier vorne legt man so ein Stück Beluga-Wal rein. Der Eisbär nix wie rein, klack, geht die Falle zu. Das Ganze wird vorne an irgendeinen Truck drangehängt. Und dann kommt er in den Knast. Und dann ist er in diesem Eisbärengefängnis für ungefähr 30 Tage. Und er kriegt wirklich fast nichts zu fressen. Man könnte sagen Brot und Wasser. Hat auch keinen Menschenkontakt. Nach den 30 Tagen kriegt er die Betäubungsspritze. Mit dem Betäubungsgewehr kriegt er die Narkose reingeschossen. Er wird dann anschließend heraustransportiert. Da liegt er nett. Das ist eine Eisbärenmutter mit 2 Babys. Was macht man nun? Man holt einen Hubschrauber. Und wenn der Hubschrauber da ist, dann werden die 3 Eisbären in ein Netz reingelegt. Anschließend hebt der Hubschrauber ab und dann werden sie ungefähr 60 Kilometer weiter entfernt nach Norden gebracht. Warum macht man das Ganze? Weil die Eisbären ein phänomenales Gedächtnis haben, wo es Nahrung gibt und wo nicht. Und die wissen ab jetzt, Churchill ist nicht der Hit. Da komme ich in den Knast, aber kriege nichts zu fressen. Also gehen wir nicht mehr an diesen Ort. Das ist im Endeffekt das, was dahinter steckt. Aber das zeigt uns eben auch, was das vom Prinzip her für geniale Tiere sind. Ja, die sind nicht nur extrem kräftig und elegant und stark, sondern die haben auch ein phänomenales Gedächtnis. Ein Biologe, ehemal Direktor von Kew Gardens, hat mal gesagt, seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott als der große Planer und Gestalter hinter der ganzen Natur steht, sagt ein Biologe, einer der größten Botaniker, den es seit vielen Jahrhunderten auf dieser Erde gab. Ich habe mein Leben, jetzt kommt es, Christus als meinem persönlichen Retter übergeben. So komische Formulierung. Heißt nichts anderes, als dass der Mann erkannt hat, dass er ein Sünder ist. Dass er Gott seinen ganzen Lebensschmutz, den ganzen Mist in seinem Leben bekannt hat. Und dass er geglaubt hat, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Und dass er eben Jesus Christus seine Sünden bekannt hat. Und dass Gott ihm deswegen vergibt und er das ewige Leben besitzt. Das ist der Inhalt dieser kurzen Formulierung. Ich habe mein Leben Christus als meinem persönlichen Heiland oder Retter übergeben, als ich Student an der Universität Oxford war. Alle meine naturwissenschaftlichen Studien haben seitdem meinen Glauben bestätigt. Ich betrachte die Bibel als meine wichtigste Autoritätsquelle, sagt ein Biologe, der aufgrund seiner biologischen, botanischen Verdienste sogar geadelt worden ist. Sir Prans, ehemaliger Direktor von Kew Gardens. Damit komme ich zum letzten Beispiel. Wenn ich jetzt ganz groß war, werde ich jetzt ein bisschen kleiner. Und das sind faszinierende Tiere, auch wenn die meisten ihn nicht so nett finden. Das ist eine Tarantula, eine kleine Spinne. Na gut, die ist ungefähr so groß wie ein Essteller, muss ich schon zugeben. Streicheln würde ich sie auch nicht, aber man kann sie essen, man kann sie grillen. Und sie schmecken gar nicht mal so schlecht. Okay, also das ist ja so eine typische Tarantula, im Dunkeln fotografiert in Costa Rica. Man sieht im Endeffekt, dass sie eigentlich überhaupt nicht sichtbar ist, wenn man nicht gerade weiß, dass sie da sind und auch nicht eine entsprechende Lampe zugegen hat. Nun, es gibt völlig unterschiedliche Spinnen. Hier sieht man eine Radnetzspinne, die ein Kugelnetz spinnt. Dieses Kugelnetz, was sie spinnt, ist so groß, dass sie darin Fledermäuse einspinnen kann. Sie braucht ungefähr einen Tag, um eine solche Fledermaus einzuspinnen. Und sobald ein Viertel dieses Kugelnetzes gesponnen ist, hat die Fledermaus keine Chance mehr, sich aus diesem Netz zu befreien. Anschließend wird natürlich diese Fledermaus gefressen und so weiter und so fort. Es gibt uns einen kleinen Eindruck, wie groß und wie kräftig solche Netze sein können. Von einer Spinne, die, wenn man von den Beinen mal absieht, in diesem Falle nicht größer als vielleicht ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter war. Die nächste Spinne, die ich hier noch habe, ist viel cooler. Das ist die sogenannte Bola-Spinne. Die Bola-Spinne spinnt kein Spinnennetz, sondern die Bola-Spinne hat einen Klebefaden an einem ihrer Beine und dort am Ende eine Klebekugel. Und diese Klebekugel schleudert sie um sich herum, um im Endeffekt eine Motte zu fangen. Es ist natürlich kein Mottenmännchen so dämlich und fliegt da freiwillig hin, wo die Bola-Spinne sitzt. Das weiß die Bola-Spinne auch. Deswegen erzeugt die Bola-Spinne das weibliche Mottenhormon. Und sie riecht nach einer weiblichen Motte. Das Männchen freut sich riesig. Da ist eine weibliche Motte, nichts wie hin. Klatsch. Klebekugel, das war's. Das Interessante ist, dort in dieser Gegend, im Amazonasbecken, gibt es drei verschiedene Mottenarten. Jede erzeugt natürlich ein eigenes Hormon. Die sind zu unterschiedlichen Zeiten aktiv. Mottenart A von ungefähr 22 bis 24 Uhr. Mottenart B von 24 bis ungefähr 2 Uhr. Und Mottenart C von ungefähr 2 Uhr bis 5 Uhr. Unsere Spinne weiß das und erzeugt zu jedem Zeitpunkt das richtige Mottenhormon. Woher weiß sie das? Wie kommt sie darauf? Wir haben Millionen von organischen Verbindungen. Woher weiß sie, was sie genau wann erzeugen muss? Es sind geniale Fähigkeiten, die solche Tiere besitzen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das durch Zufall entstehen kann. Hier sieht man eines der faszinierendsten Tiere überhaupt, die goldene Seidenspinne. Die spinnt den stärksten Spinnenfaden, den es überhaupt gibt. Man wäre froh, wenn man so etwas künstlich herstellen könnte. Man könnte es benutzen für Operationen, weil dieser Spinnenfaden nach einiger Zeit wunderbar abgebaut wird und erheblich reißfester ist als ein Nylonfaden. Also man kann sich kaum vorstellen, wie stabil dieser Faden ist. Wenn diese Spinne ihr Spinnennetz spinnt, dann kann ein Sperlingsvogel dort reinfliegen und er schafft es nicht, mit seiner Masse und seiner Geschwindigkeit dieses Spinnennetz zu zerstören. Im Gegenteil, durch die sogenannte Hysterese dieses Spinnenfadens bleibt er sogar drin kleben. Das sind geniale Eigenschaften. Ich habe mal ein paar hier angeführt. Die kann 500 Meter Faden in 45 Minuten spinnen. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was das heißt. Das heißt, die läuft in 45 Minuten einmal um den ganzen Sportplatz plus 100 weitere Meter und spinnt dabei noch einen Faden. Okay? So, der ist besonders reißfest. Sogar kleine Vögel können sich darin verfangen. Besteht zu 100% aus Protein. Ich zeige gleich noch, wie das aufgebaut ist. Es ist und ein großer Teil der kinetischen Energie, das heißt der Bewegungsenergie. Wenn ein Tier in so einen Faden, in ein Netz hineinfliegt, wird direkt in Wärme umgewandelt. Das heißt, wenn der Vogel in das Netz reinrast, wandelt sich die Bewegungsenergie in Wärme um, das Netz wärmt sich auf. Deswegen wird der Vogel nicht wie bei einem Trampolin wieder herausgeschleudert, sondern das Netz behält die gestreckte Form bei und zieht sich ganz, ganz langsam zurück. Und der Vogel hat keine Chance und hängt an diesem Netz fest. Man sieht, wie fantastisch so etwas hier funktioniert. So, wie sieht so ein Faden auf? Ich mache es kurz. Hier sieht man das menschliche Haar. Hier sieht man den Haltefaden eines solchen Spinnennetzes. Man sieht, dass der Haltefaden eines Spinnennetzes um 10er-Faktoren dünner ist als ein menschliches Haar. Mit einer weiteren elektronenmikroskopischen Aufnahme gucken wir jetzt in das Haar und in den Faden hinein. Da sehen wir, das menschliche Haar sehen wir leider nicht, das ist auch nur hohl wie ein Rohr, wie so ein Kupferrohr. Aber den Spinnenfaden sehen wir, dass der überhaupt nicht hohl ist. Da habe ich zwar den äußeren Faden hier, aber hier innen drin habe ich noch Eiweiße, die spiralisiert sind. Und wenn jetzt ein Tier da reinrast und dieser Faden sich dehnen muss, dann geht zunächst mal diese Spirale auseinander. Und diese Spirale kann sich dann wieder zusammenziehen und bringt den Faden in die alte Form zurück. Das heißt, so ein solcher Spinnenfaden ist nicht einfach nur ein Rohr. Ein solcher Spinnenfaden ist genial von innen aufgebaut. Und man kriegt einen kleinen Eindruck davon, wie fantastisch das ist. Und ich will nochmal die Frage stellen, wie soll man dadurch Zufall hinkommen? Das ist meiner Ansicht nach völlig unmöglich. Das zeigt mir etwas von der Genialität des Schöpfers. Das Faszinierende ist, Spinnenfäden kennen wir schon in Bernsteinfossilien. Die sind nach Ansicht der Evolutionisten mindestens 100 Millionen Jahre alt. Und diese Fäden unterscheiden sich um gar nichts von einem heutigen Spinnenfaden. Nun zum Schluss bringe ich die giftigste Spinne der Welt, die Sydney-Trichternetzspinne. Und jeder kann froh sein, dass er nicht in Sydney wohnt, denn da müsste man schon ein bisschen drauf aufpassen. Diese Spinne ist extrem gefährlich. Wer von einer solchen Spinne gebissen wird, hat nicht sehr viel Zeit zum Überleben. Man muss auch nicht meinen, sie ist sehr groß. So ungefähr wie so eine doppelte 2-Euro-Münze maximal. Größer ist sie nicht. Die versteckt sich gerne in Schuhe und solchen Sachen. Man muss also schon ein bisschen aufpassen, wenn man seine Füße reinschiebt. Es gibt dort in einem Museum, haben die auch Terrarien, da haben die lebende Tiere drin und haben dort auch die Sydney-Trichternetzspinne lebend drin. Und daneben steht das Schild des größten Spinnenforschers der Welt. Der kommt natürlich von Australien, weil dort auch die giftigsten Spinnen sind. Ach, vielleicht noch mal hier ein Beispiel, wie extrem giftig die ist. Letztens wurde ein 10-Jähriger gebissen und der bekam eine extrem hohe Dosis Gegengift. Ja, das war, glaube ich, ungefähr 8 oder 10 Antidots hat er bekommen und hat damit gerade noch überlebt. Also wer von einer solchen Spinne gebissen ist, der hat in der Tat nicht viel Chancen. Oh, super. Über diesen Funnel-Web-Spider schreibt der führende Spinnenforscher der Welt etwas. Ich habe es übersetzt, man sieht es vielleicht besser, ja. Wenn Sie allein sind und von einer Trichternetzspinne, eine der giftigsten Spinnen Australiens, gebissen werden, schließen Sie zuerst Frieden mit Ihrem Gott und suchen dann ein Krankenhaus auf. weil die Wahrscheinlichkeit zu überleben relativ gering ist. Und so sagt dieser Spinnenforscher, es gibt eigentlich noch was viel Wichtigeres als zu überleben, und das ist, dass man Frieden mit Gott hat. Wie man Frieden mit Gott bekommt, habe ich eben schon erklärt, indem man glaubt, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, dass man glaubt, dass Jesus Christus für einen persönlich am Kreuz gestorben ist und dass man mit seiner Sündenschuld zu Jesus Christus kommt. Warum sagt er zuerst, schließen Sie Frieden mit Gott? Weil man nur Frieden mit Gott schließen kann, solange man lebt. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist es für ewig zu spät. Das ist die klare Aussage der Bibel. Das ist das, was sogar dieser Wissenschaftler in einer gewissen Form verstanden hat. Man hat nicht beliebig viel Zeit, zu Gott zu kommen. Ja, niemand von uns weiß, wann das Leben zu Ende ist. Okay, die Chance, hier von einer Trichternetzspinne gebissen zu werden, was zum Tode führt, ist natürlich absolut null. Aber ein plötzlicher Herzinfarkt oder ein plötzlicher Autounfall oder irgendwas anderes kann das Leben in einer Sekunde zu Ende sein. Und wenn Sie dann keinen Frieden mit Gott haben, dann gehen Sie im Endeffekt ewig verloren. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, entweder ewig verloren oder ewig gerettet. Es gibt nichts und gar nichts, was dazwischen ist. Und deswegen kann ich mich den Worten dieses Mannes nur anschließen: Schließen Sie Frieden mit Gott, damit Sie nicht einmal ewig verloren gehen. Und schieben Sie es nicht zu sehr auf die lange Bank, denn keiner weiß, wie lange er lebt und wie alt er wird. Danach können Sie sich um alles andere kümmern. Aber das ist das Wesentlichste und der wichtigste Schritt, den ein Mensch in seinem Leben tun muss. Damit möchte ich mit einem Vers aus der Bibel enden und mit zwei Versen. Einmal aus dem Johannesevangelium. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann haben wir dieses Wort aus dem Buch Hiob, wo unheimlich viel über einen Schöpfergott geschrieben wird. Wenn Sie das Buch Hiob lesen, da erfahren Sie viel über das Leben von Hiob, über all seine Probleme und Sorgen und alle niederschmetternden Erlebnisse, die der hatte, über seine Krankheit und den Verlust von einem Großteil seiner Familie, von Hab und Gut. All das erfahren Sie dort in diesem Buch Hiob. Und Sie erfahren, wie Gott eingreift, wie Gott hilft, wie Gott ihm zur Seite steht. Aber Sie erfahren auch sehr, sehr viel über diesen Schöpfergott, über diesen großen Gott, der alles erschaffen hat. Und Sie erfahren etwas darüber, dass Hiob Kraft hatte für seine Umstände, weil er weiß, dass sein Erlöser lebt. Weil dieser Hiob wusste, dass der Schöpfergott gleichzeitig der Rettergott ist. Und dass er zu diesem Rettergott gekommen ist. Und dass deswegen dieser Rettergott sein ganz persönlicher Erlösergott ist. Es reicht nicht zu wissen, dass ich weiß, dass Gott ein Schöpfer ist. Ich muss wissen, dass Gott mein Schöpfer ist. Es reicht nicht zu wissen, dass Gott ein Erlöser ist. Ich muss wissen, dass er mein Erlöser ist. Und darum ist es so immens wichtig, dass man Frieden mit diesem Gott hat, dass man mit seiner Sündenschuld zu diesem Gott gekommen ist. Und das wünsche ich jedem, der hier ist, von Herzen. Und da möchte ich gerne zum Abschluss ein Gebet sprechen. Und wer kann und möchte, darf dazu gerne aufstehen. Du großer Gott, hab ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in deine gewaltige Schöpfung gegeben hast. Auch wenn es nur ganz wenige Beispiele waren und von diesen Beispieltieren nur ganz wenige Eigenschaften, aber sie haben uns doch gezeigt, wie groß du bist, wie unendlich groß du bist, was du für ein unbeschreibbar großer Schöpfer bist. Aber wir haben auch gesehen, dass du noch viel mehr getan hast, als alles zu erschaffen. Du hast uns lieb, du liebst uns. Und du hast deswegen deinen Sohn in diese Welt gesandt, weil du nicht möchtest, dass irgendjemand verloren geht. Unser Gott und Vater, hab herzlichen Dank, dass dein Sohn gekommen ist und dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und ich bitte dich, dass jeder hier in dem Raum eine Entscheidung für dich trifft, um nicht einmal ewig verloren zu gehen. Dass er wirklich versteht, dass er sein Leben deinem Sohn als dem Retter übergibt und dass er Frieden mit Gott hat, um gerettet zu sein für die Ewigkeit. Hab Dank für das, was du uns gezeigt hast, dass du uns gut hier hingebracht hast. Bring uns bitte gut nach Hause, beschütze uns auf dem Weg und gib, dass wir über dein Wort noch einmal nachdenken. Amen. Ja, vielleicht setzen wir uns noch mal kurz. Ich möchte noch mal auf den Büchertisch hinweisen, der draußen steht. Dort darf man sich gerne etwas kostenlos mitnehmen. Wenn noch jemand Fragen hat, kann er mich auch gerne noch persönlich ansprechen oder die, die am Büchertisch stehen. Sonst sagen wir herzlichen Dank für Kommen und befehlen Sie Gott und seiner Gnade an. Auf Wiedersehen.